Inspirationen. Dein Podcast rund ums Stricken, aber auch für alle anderen Woll- und Faserkünste. Ich bin Kaya vom Lanafilia Wollshop und ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist. Ich wünsche dir viel Spaß und tolle Inspirationen in der aktuellen Folge.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser außergewöhnlichen Wollinspirationen-Episode, denn diese Episode erscheint an einem Mittwoch. Mitten in der Woche. Nicht sonntags? Woran könnte das wohl liegen? Ich werde es dir gleich erzählen. Ich habe heute ein paar zeitsensitive Sachen für dich, deswegen schon Mittwoch und nicht erst am kommenden Sonntag. Und ich erzähle dir ein bisschen was über Socken, Sockenfersen und ja, Passform von Socken. Da habe ich nämlich ein paar spannende Einsichten für dich. Anfangen möchte ich aber mit dem Anleitungs-Geburtstags-Sale bei Revelry. Ich habe nämlich am Mittwoch Geburtstag. Also heute, wenn diese Episode erscheint. Und das wird gefeiert. Du bekommst von mir eine Anleitung geschenkt. Und zwar jedes Mal, wenn du eine Anleitung kaufst, bekommst du eine Anleitung geschenkt. Das funktioniert folgendermaßen. Du loggst dich bei Revelry ein und da gehst in den Revelry Store, den ich dir natürlich wie immer in den Shownotes verlinke. Und legst 2 Anleitungen in deinen Warenkorb. Oder 4 oder 6 oder 8. Und die Hälfte, und zwar die günstigere Hälfte, ist dann für dich umsonst. Ich freue mich, wenn ihr riesig und fleißig davon Gebrauch macht. Ihr müsst das natürlich nicht. Ihr dürft die Anleitung natürlich auch weiterhin einzeln kaufen. Aber ich dachte, wir machen das mal so. Die Aktion läuft bis einschließlich Samstag, 27. April, Mitternacht Berlin. Und ich hoffe, ich schaffe es auch noch, dass ich bis dahin so ein paar Sachen abgedatet bekomme. Unter anderem möchte ich die Virgo zu einem kompletten einzelnen Anleitung zusammenfügen. Die ist ja nach wie vor noch als Teilanleitung da. Also immer die einzelnen Hinweise, wie sie damals erschienen sind, als wir den Mystery Kyle gestrickt haben. Das werde ich wahrscheinlich nicht mehr vor Mittwoch schaffen, aber wahrscheinlich im Laufe des Mittwochs. Hoffe ich mal. Jedenfalls ist es für Mittwoch geplant. Ob ich das schaffe, kriegen wir zu sehen. Aber es werden einige Anleitungen ein bisschen überarbeitet werden. Es kommen da ein paar Updates. Aber das geht ja bei Revelry total super. Du kriegst ja deine Benachrichtigung, dass ein Update da ist und bist so immer auf dem Laufenden. So, das nächste, was ich für dich habe, ist ein Workshop-Termin. Und zwar hat sich die Katja vom Wollfestival Kassel bei mir gemeldet und fragte, ob ich nicht vielleicht beim Wollfestival in Kassel nicht auch einen Workshop geben mag, denn sie hätte noch Kapazitäten. Das Wollfestival Kassel findet statt am 6. und 7. Juli in Kassel, wie der Name schon sagt. Und zwar da in dem Kongresspalast. Und direkt daneben an ist das sogenannte H4 Hotel. Und in dem Hotel sind Räumlichkeiten angemietet worden, um Workshops durchzuführen. Und ich werde am Sonntagmorgen, dem 7. Juli um 10.30 Uhr den Workshop Stranded Colorwork, also zweifarbig stricken, geben. Dafür kannst du dir jetzt schon ein Ticket sichern. Die gibt es bei mir im Shop. Kostet 39 Euro. Kleines Bonbon obendrauf, wenn du einen Workshop buchst, bekommst du am Sonntag den Eintritt zum Wollfestival dazu. Den brauchst du dir dann also nicht mehr kaufen. Und beim Stranded Colorwork Workshop geht es einfach mal darum, dass ich dir zeige, wie die Grundlagen vom zweifarbigen Stricken sind, worauf du zu achten hast, was mit Kontrast ist, wie die Spannfäden eingewebt werden. Alles solche Sachen. Du bist danach zwar kein Meister, was das zweifarbige Stricken angeht, aber du weißt genau, wie du das machen müsstest und mit reinem Üben kommst du dann zu einem wirklich guten Ergebnis. Ich freue mich drauf und würde mich extremst freuen, wenn ich auch einige von euch Podcast-Hörenden begrüßen könnte. Ja, das zum Wollfestival in Kassel. Dann habe ich auf meinem Zettel stehen, Vorbesteller Life in the Long Grass. Ich werde bei Life in the Long Grass bestellen und zwar zum einen weiterhin reichlich Mengen der feinen Sock, denn die findet ihr ja alle total toll. Ich nämlich auch. Dann bestelle ich die Magazine mit. Die wird es dann auch im Shop geben und ich werde bestellen DK, also die etwas dickeren Garne für schon mal den kommenden Winter tatsächlich und auch für die kommenden Wollfeste, denn ich habe die Erfahrung gemacht, dass viele Mitbewerberinnen und Bewerber sehr viel Fingering-Garn dabei haben und dass es in den dickeren Stärken nicht so viel Auswahl gibt. Und deswegen werde ich die auch bestellen. Ich werde also bei Life in the Long Grass die DK Twist bestellen. Und das ist für dich die Gelegenheit, dir eine größere Menge, in Klammern also Pullovermenge, vorbestellt in deiner Wunschfarbe zu sichern. Denn alles, was Pullovermenge ist, sprich 4, 5, 6 Stränge, bestelle ich dir auf jeden Fall mit. Du findest in den Shownotes einen Link zur Seite mit den Farben, die du dir aussuchen kannst. Und zwar einmal für die semisoliden Farben und einmal für die variegated Farben, also für die bunten Farben. Wenn du was vorbestellen möchtest, schreibst du mir bitte eine E-Mail. Am liebsten an claudia@lanafilia.de. Und am allerliebsten mit dem Betreff LITLG oder Vorbestellung oder irgendwie sowas in die Richtung, damit ich das gleich passend sortieren kann. Und schreibst mir da rein, welche Farbe in welcher Menge du haben möchtest und in welcher Qualität. Wenn du dazu dann noch deine Versand- und Rechnungsadresse schreibst, ist es perfekt. Ansonsten müssten wir uns dann darüber nochmal unterhalten, wenn die Scan dann hier ist. Ich werde bestellen am kommenden Wochenende, das heißt, Bestellungen nehme ich entgegen bis zum 26.04. einschließlich. Und die voraussichtliche Lieferung wird im Juni sein. Also so, ich denke, Mitte Juni ist durchaus realistisch, das anzunehmen. Im Normalfall sind die bei Life in the Long Grass relativ flott mit dem Versenden. Das klappt also ziemlich gut. So, nachdem wir den ganzen organisatorischen Kram jetzt hinter uns gelassen haben, lehnen wir uns mal zurück und unterhalten uns über die Passform von Socken. Anlass für diese Podcast-Episode ist eigentlich unser letzter Stricktreff, bei dem mich die Lena gefragt hat, wieso, weshalb, warum manche Socken passen und manche nicht. Und ich habe mir da mal ein paar Gedanken drüber gemacht. Also ich hatte schon spontan ein paar Ideen. Aber ja, also ich finde tatsächlich, es gibt einiges, worauf du achten kannst oder was zu bedenken ist. Als allererstes, vergiss Sockentabellen mit Schlage 64 Maschen an für Größe 40. Ist in meinen Augen ein absoluter Quatsch, leider Gottes hier in Deutschland fürchterlich weit verbreitet. Denn Größe 40 sagt über einen Fuß und einen Socken eigentlich nichts aus, außer dass er eine bestimmte Länge hat. Die Schuhgröße ist etwas, was sich nach der Länge des Fußes richtet. Jetzt sind aber Füße grundsätzlich unterschiedlich und, Überraschung, es gibt auch in Größe 40 schmale Füße, breite Füße, hohe Füße, niedrige Füße. Und demzufolge, vergiss bitte diese Sockentabellen. Wirklich, ich finde sie fürchterlich. Und wenn ich dann in manchen sozialen Medien, bei Facebook oder so, da guckst du dann ja auch schon mal und da kommt dann, ja, wie viele Maschen schlage ich denn an für Größe 36? Und die Leute antworten dann alle mit ihrem, ja, da gibt's doch diese tollen Sockentabellen von Firma XYZ, da steht dann drin, dass du so und so viel Maschen pro Nadel... Ja, nee, sorry. Geht gar nicht, in meinen Augen. Meine Sockenanleitung und jegliche Sockenanleitung, die ich für vernünftig halte, richtet sich nicht nach der Länge des Fußes, sondern sie richtet sich nach dem Umfang des Fußes. Es ist halt zum Beispiel mal so, ich habe Schuhgröße 40. Das heißt, mein Fuß ist ziemlich genau ich glaube, irgendwas knapp 25 cm lang. Das ist nämlich, man kann das irgendwie auch umrechnen, ist ja egal. Ich habe aber fürchterlich schmale Füße, die dadurch sehr lang sind. Ich stricke grundsätzlich mit 64 Maschen und ich stricke tatsächlich auf 2,25er Nadeln. Da gibt es Leute, die stricken da ganz andere Maße. Hängt natürlich auch immer alles vom persönlichen Stricken ab, hängt vom Garn ab. Klar, ich rede jetzt hier von Standardsockenstärke und Standardsocken. Aber, um es mal auf den Punkt zu bringen, mein Mann hat Schuhgröße 46. Jetzt rat mal, mit wie vielen Maschen ich für den stricke. Also wenn ich denn für ihn stricke, weil dessen Sockenschublade ist auch voll, so wie meine auch. Also mein Mann kriegt genauso 64 Maschen Socken wie ich, weil der nämlich auch schmale und lange Füße hat. Ändert nichts daran, dass Größe 46 Socken stricken an Strafarbeit grenzt, aber es zeigt dir ganz deutlich, hey, Schuhgröße ist nicht gleich Sockengröße. Die Strickanleitungen für Socken, die ich für sinnvoll halte, sind im Normalfall so gestaltet, dass sich die Sockengröße danach richtet, was dein Fuß für einen Umfang hat. Und zwar geht es dabei um den Umfang an der breitesten Stelle. Und das ist im Normalfall bei, ich sag mal, anatomisch normalen, nicht irgendwie besonderen Füßen, die Stelle am Ballen vorne kurz vor den Zehen. Da ist der Fuß am breitesten. Und die Stelle messen wir aus, um festzustellen, welche Größe brauche ich für einen Socken. Das sind jetzt alles Sachen, die ich erzähle, die für Strickende geeignet sind, die natürlich noch nicht so viel Erfahrung im Sockenstricken haben. Wenn du irgendwann mal die ersten 100 Paar Socken fertig gestrickt hast, wirst du merken, welche Zahl an Maschen und welche Größe und was dir am besten liegt. Und dann brauchen wir uns über all das nicht mehr unterhalten. Dies hier ist jetzt eher so eine Richtlinie für Menschen oder Strickende, die noch nicht so viel Erfahrung haben. Also nochmal, Umfang kurz vor den Zehen am Ballen an der breitesten Stelle definiert meine Größe. Denn, du kannst das gerne mal ausprobieren, es ist tatsächlich so, dass dieser Umfang vorne am Ballen wahrscheinlich auch ziemlich nah an dem Umfang ist, den du am Knöchel hast. Das sind so anatomische Besonderheiten, die es gibt ja so ja, Standardkörpermaße, die man so vergleichen kann. Also wie zum Beispiel, wenn du dich hinstellst und beide Arme nach rechts und links ausstreckst, die Entfernung zwischen deinen beiden Fingerspitzen ist ungefähr genauso groß wie deine Körpergröße. Oder dass dein Fuß so lang ist wie dein Ellenknochen, also von Ellbogen bis Handgelenk. Da gibt es ja so merkwürdige Zusammenhänge bezüglich Proportionen und Ähnlichem. So, und damit legst du also fest, welche Sockengröße du strickst. Im Normalfall bin ich mit 64 Maschen bei einer M. Das liegt immer so um die 22 cm Umfang vorne am Fuß. Und dann gibt es entsprechend mehr oder weniger für kleinere oder größere Umfänge. Der Trick ist ja einfach, wenn ich einen Socken stricke, wenn ich den Fuß länger brauche, dann stricke ich den einfach entsprechend länger. Wenn mein Socken jetzt sehr viel zu weit ist, kann ich den ein bisschen kürzer stricken. Das nimmt mir dann wieder ein bisschen weiter raus. Aber es passiert mir natürlich deutlich eher, dass der Socken einfach zu weit ist, labberig ist, rutscht und nicht richtig sitzt. Grundsätzlich kannst du auch sagen, dass ich empfehle, Socken eher einen kleinen Tacken zu klein zu stricken. Das hat dann den Nachteil, dass bei manchen Strickarten es eher mal Löcher gibt. Dazu kommen wir gleich bei den Fersen nochmal. Und dass es eventuell ein bisschen eher an manchen Stellen auch Löcher gibt. Aber ein enger Socken sorgt auch dafür, dass der Socken einfach besser sitzt. Und dass da nicht irgendwo Falten unterm Fuß entstehen oder am Schuhrand und dass da auch nicht so viel Sachen drücken oder ähnliches. Ich habe auch schon mal die Diskussion gehabt mit Menschen, die gesagt haben, ey, Muster auf dem Fuß ist total doof, kann ich nicht haben. Das drückt ja dann am Schuh. Auch das ist etwas, was meiner Meinung nach mit etwas engeren Socken weniger auffällt. Gestricktes ist ja eindeutig dehnbar. Und wenn ich das ein bisschen kleiner stricke als den Fuß, dann zieht sich das glatt und damit werden auch so Reliefmuster am Fuß quasi glatt gezogen und dadurch fällt das auch weniger auf. Und selbiges gilt auch für gemusterte Fersen, also wenn ich ein Zopfmuster habe, was auf der Ferse noch weitergeht. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich alle Menschen, die dieses in Anführungszeichen Problem haben, dass die sich nicht so anstellen sollen, nein. Aber es wäre eine Idee, wenn man das schick findet und das gerne möchte, die Socken einfach einen kleinen Tacken kleiner zu stricken als ursprünglich geplant, dann kann es sein, dass es dann einfacher toleriert wird. Wenn das gar keine Option ist, kann man das natürlich auch immer weglassen, ist ja auch kein Thema. So, also, auf jeden Fall halten wir fest, Socken eher einen Tacken kleiner stricken und wir richten uns nach dem Umfang. Damit sind wir eigentlich schon mal ziemlich gut versorgt. Jetzt kommt aber noch die quasi neuralgische Stelle beim Sockenstricken. Und die ist weder der Knöchel, noch ist das der Umfang am Ballen, sondern die wirklich neuralgische Stelle bei einem Socken ist, hast du vielleicht selber schon mal gemerkt, der Punkt, an dem man den Socken über die Ferse ziehen muss. Und das hat einen ganz einfachen Grund, denn du hast ja das Maßband noch in der Hand, weil du ja vorhin gemessen hast, wie breit dein Umfang am Knöchel und an den Zehen ist. Und wenn du dieses Maßband jetzt einmal nimmst, deinen Fuß im rechten Winkel aufstellst und einmal über die Ferse schräg drüber her bis nach vorne misst, wirst du feststellen, dass der Umfang mehr oder weniger deutlich größer ist als die Umfänge, die du an den Zehen und am Knöchel hast. Denn diese Stelle, wo der Fuß vom Bein in den Oberfuß übergeht, mit der Ferse hinten dran, ist eindeutig die allerbreiteste Stelle an deinem Socken. Ich habe jetzt keine Zahlen parat, möchte aber einfach mal in den Raum stellen, es gibt eigentlich quasi dann drei verschiedene Arten. Es gibt einen niedrigen, einen hohen und einfach einen in Anführungszeichen normal hohen Fußrücken oder Spann. Und damit erklärt sich auch, warum die Ferse bei vielen, 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 vielen Socken schlicht und einfach wirklich das Element ist, was am wenigsten passt. Mal abgesehen von so einfach zu lösenden Problemen wie Socken ist einfach zu lang. Das mit den hohen und niedrigen Spannhöhen direkt an der Ferse ist halt etwas, das ich durch verschiedene Fersenformen, die ich stricken kann, beeinflussen kann. Und das ist jetzt ein etwas theoretischer Teil, aber ich hoffe, du kannst trotzdem das eine oder andere davon mitnehmen. Und wenn du noch nicht so viele Socken gestrickt hast, kriegst du vielleicht auch eine Idee, welche Socken- oder Fersenform für deine Füße vielleicht mal gut wären auszuprobieren. Denn, ich sag's mal jetzt schon vorab, surprise, surprise, es ist ganz viel Try and Error. Welche Fersenform für deine Füße oder für die Füße, die du bestricken möchtest, die ideale ist, ist Erfahrungssache und ganz, ganz viel ausprobieren. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass viele von euch nicht auf Anhieb wissen, ob sie einen hohen, niedrigen oder normalen Spann haben. Diejenigen mit einem hohen Spann werden es meistens wissen, weil die auch Probleme haben bei manchen Schuhen. Aber ob ich einen normalen oder einen niedrigen oder was auch immer für einen Spann habe, wenn ich da mich noch nicht mit auseinandergesetzt habe, habe ich da genauso wenig Ahnung von, wie ob ich einen griechischen oder einen römischen Fuß habe. Klammer auf. Griechische Füße sind die, wo der zweite Zeh länger ist als der erste. Sieht immer ein bisschen lustig aus, ist aber für Spitzenformen auch manchmal ein bisschen besonders. Aber da wir heute bei Fersen sind, lassen wir jetzt mal griechische und römische Füße außen vor. Und ich stelle dir jetzt einfach nochmal ein paar verschiedene Fersenformen vor, sage dir, was es da für Vor- und für Nachteile gibt. Und vielleicht hast du dann eine bessere Idee davon, was für Fersenformen du einfach mal ausprobieren kannst oder nochmal probieren kannst, damit deine Socken in Zukunft einfach eine bessere Passform haben. Anfangen möchte ich mit dem Oldie but Goldie, und zwar der Käppchenferse. Die Käppchenferse ist so das klassische Beispiel von Socken. Da wird das Bein gestrickt, da wird dann eine Fersenwand gestrickt in Hin- und Rückreihen. Dann wird ein Käppchen gestrickt für die Fersenrundung und anschließend werden aus der Fersenwand Maschen aufgenommen. Ich stricke einen Spickel und gehe dann geradeaus in den Fuß bis zur Spitze. Das ist die Version, wie ich zum Beispiel Sockenstricken gelernt habe. Damals, irgendwann in den 80ern würde ich sagen. Ist schon lange her. Es gibt für die Käppchenferse so ein paar Faustregeln. Im Normalfall wird die über die Hälfte der Maschen gestrickt. Heißt also, wenn ich 64 Maschen anschlage, wird die Fersenwand über 32 Maschen gestrickt. Und ich stricke genauso viele Reihen, wie ich Maschen habe. Also, um bei meinem 64-Maschen-Beispiel zu bleiben, 32 Maschen Fersenwand und 32 Reihen. Und da das Verhältnis von Reihen zu Maschen ja ein bisschen unterschiedlich ist, es ist ja 3:4, bekomme ich da eine Fersenwand raus, die ein bisschen länger als breit ist. Und mit dem Spickel nach dem Käppchen nehme ich dann wieder ab auf meine 64 Maschen und alles schick und gut. Diese Käppchenferse ist halt der Goldstandard, nachdem jahrhundertelang alle Omis, Tanten stricken gelernt haben. Das wurde so gemacht, das war so und fertig. Und es ist nicht umsonst so, denn die Passform ist schon ziemlich gut. Und surprise, surprise, schon mal vorab, man kann da auch mega gut die Socken anpassen für höhere und oder niedrigere Spannhöhen. Da kann ich nämlich einfach hingehen und für einen höheren Spann einfach ein paar Reihen mehr für meine Fersenwand stricken. Damit habe ich mehr Maschen, die ich nachher für den Spickel aufnehme und damit habe ich einen größeren Umfang, wenn ich die Fersenrundung fertig habe. Klammer auf, du erinnerst dich, der Umfang Ferse ist die neuralgische Stelle und mit dem hohen Spannen brauche ich da einfach mehr Maschen, damit ich größeren Umfang habe. Klammer zu. Oder wahlweise, wenn ich wirklich, wirklich, wirklich einen ganz, ganz niedrigen Spann habe, also wirklich ganz flache Füße, flach im Sinne von, also kommst nicht weit aus dem Boden raus, dann kann ich auch mal 2 oder 4 Reihen weglassen von meiner Fersenwand. Und habe einen kleineren Umfang. Die Käppchenferse hat also, so viel sei vorab schon mal verraten, einen großen Vorteil, wenn es um die Passform geht. Sie hat aber auch ein paar Nachteile. Muss ich ehrlich zugeben, ist einfach so. Der erste Nachteil ist, sobald ich ein musterndes Garn habe, und du kennst ja sicherlich von Opal, Regia oder wie auch immer die alle heißen, diese bedruckten Garne, die so selbst musternd sind, wo du gar nichts machen musst und das Muster von alleine beim Stricken entsteht. Wenn du damit so ein Käppchenferse strickst, das sieht im Muster nicht besonders schön aus. Das Muster hat einen Bruch. Die Fersenwand sieht natürlich ganz anders aus als das Bein. Und wenn ich den Spickel am Fuß stricke, sieht es auch wieder anders aus. Das muss man mögen. Okay, für eine unifarbene Socke ist das eine großartige Lösung. Ein weiterer Nachteil ist, dass aus dieser sogenannten ominösen Fersenwand Maschen aufgenommen werden müssen. Das kann dazu führen, dass es bei unerfahrenen Strickenden nicht so schön aussieht. Dafür habe ich einen ganz einfachen Tipp. Und zwar stricke ich persönlich diese Fersenwand gerne so, dass ich die erste Masche einer Reihe mit dem Faden vor der Arbeit abhebe und die letzte Masche einer Reihe rechts stricke, egal wie ich den Rest stricke. Das führt zu so einem Kettrand. Das heißt, ich habe tatsächlich eine Masche am Rand liegen für 2 Reihen meiner Fersenwand und habe damit genau die Anzahl an Maschen außen liegen, die ich auch aufnehmen muss. Und durch diesen Kettrand nehme ich dann immer beide Beinchen dieser Kettrandmasche auf und es sieht nachher tatsächlich sehr, sehr sauber und ordentlich aus. Wenn du das nicht kennst, empfehle ich dir vielleicht mal in eine meiner Anleitungen reinzugucken. Klammer auf. Hey, denk an den Geburtstagssale, ist eine gute Gelegenheit gerade. Klammer zu. Allerdings unterscheidet sich meine Socke dann doch noch in der Fersenrundung, denn ich stricke kein Käppchen, sondern ich stricke unterm Fuß eine sogenannte Herzchenferse. Die finde ich persönlich noch schöner als dieses Käppchen. Das Ergebnis ist recht ähnlich, aber ich habe nicht dieses klassische, ja, Käppchen. Wie soll ich dir das jetzt beschreiben, wenn du das nicht weißt? Ja. Also dafür tatsächlich echt mal ein Bild angucken. Also beim Käppchen ist es so, dass die Anzahl an Maschen, die ich stricke, immer gleich ist und ich rechts und links abnehme und quasi eine gerade Linie bekomme mit den Abnahmen. Während ich bei einem Herzchen die Maschenanzahl zwischen den Abnahmen wird immer größer, bis ich nachher alle Maschen verbraucht habe. Und ich finde dieses Herzchen schöner, weil es nicht so eine, ja, harte Kante ist es nicht, aber es ist halt nicht eine Stelle, an der immer abgenommen wird, sondern es verteilt sich über die ganze Fersenrundung. Das ist also die Käppchen-Herzchenferse, die ich persönlich sehr schön finde. Es gibt aber auch definitiv unterschiedliche Alternativen. Und zwar gibt es zum Beispiel die allseits hoch wohl gepriesene Jojo- oder Bumerang-Ferse. Bei der Jojo- oder Bumerang-Ferse habe ich keine Fersenwand, weil ich über die Hälfte der Maschen verkürzte Reihen arbeite. Diese verkürzten Reihen kann ich entweder arbeiten mit German Short Rows, also mit Doppelmaschen, oder ich kann sie mit den sogenannten Wickelmaschen arbeiten. Das Ergebnis ist aber tatsächlich das gleiche. Ich arbeite diese Doppelmaschen über eine gewisse Anzahl an Reihen hin und her und verkürze die Reihen immer weiter. Dann stricke ich 2 Runden einmal um den kompletten Fuß drum zu und wiederhole diese verkürzten Reihen nochmal andersrum. Also wenn ich erst anfange mit langen verkürzten Reihen und nachher ganz kurze habe, stricke ich zweimal komplett rum und mache dann mit kurzen weiter bis zu den ganz langen, bis ich wieder meine ursprüngliche Maschenzahl auf den Nadeln habe. Das klingt jetzt erstmal total gut, denn ich brauche keine Maschen aus irgendeiner Fersenwand aufnehmen. Und wenn dir das Schwierigkeiten macht, ist das sicherlich mal eine gute Alternative zu überlegen, ob das eine Lösung für dich wäre. Es hat aber tatsächlich auch Nachteile, denn diese Doppelmaschentechnik kann dazu führen, dass die Socken Löcher haben. Verkürzte Reihen sind nicht so ganz einfach zu stricken, sagt man. Also ich persönlich finde sie nicht schwierig, aber bei einem Socken steht da ja ein gewisser Zug drauf, weil sie ja, wie vorhin schon ausgeführt, lieber ein bisschen enger gestrickt werden sollen. Und bei der Bumerang-Ferse wird tatsächlich auch im Normalfall kein Spickel gestrickt. Spickel? Wie du dir damit denken kannst, ist das definitiv nicht die ideale Ferse für einen hohen Spann. Denn ich habe keine zusätzlichen Maschen, die mir zusätzliche Weite geben. Demzufolge sitzt die Bumerang-Ferse im Normalfall relativ eng, kann aber dazu neigen, dass es schneller Löcher gibt und sieht demzufolge nicht unbedingt so besonders schön aus. Umgehen kannst du das Ganze, indem du eine Variante der Bumerang-Ferse strickst, bei der auch noch ein kleiner Spickel mitgestrickt wird. Das gibt es Ich habe das tatsächlich auch schon gestrickt, aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ich mich so in Boomerang-Fersen verliere. Deswegen habe ich jetzt nicht nachgeguckt, bei welchen Socken das zum Beispiel der Fall wäre. Ich schaue mal, ob ich dir davon vielleicht noch was in die Shownotes reinpacke. Aber bitte nicht böse sein, wenn nicht. Also, wenn du einen hohen Spann hast und eine Boomerang-Ferse stricken möchtest, empfehle ich dir auf jeden Fall, dass du die Variante mit einem Spickel nimmst. Und damit kommen wir zu einem Problem der Boomerang-Ferse, was ich auch noch sehe. Und zwar nämlich auch hier, Garn, das selbst mustert, sieht nicht so toll aus. Und erst recht nicht, wenn du bedenkst, dass du diese zwei Zwischenrunden über den kompletten Fuß brauchst. Das sieht dann manchmal schon ein bisschen aus wie versucht und nicht gekonnt. Und ja, gerade für die selbstmusternden Garne ist das nicht so besonders schön, finde ich. Ich finde, es sieht auch einfach nicht schön aus. Die Boomerang-Ferse kannst du aber tatsächlich wirklich schön nehmen, wenn du Streifenmuster stricken möchtest. Also Ringelsocken zum Beispiel. Erst recht, wenn du die Ringel durch das Abwechseln von zwei Farben alle 4, 6, 8, wie viel auch immer rein machst. Denn die Breite der Streifen bleibt relativ gut erhalten und die Ferse kannst du dann natürlich mit einer Farbe stricken und die Ringel auf dem Fuß zum Beispiel bleiben schön erhalten. Die nächste Variante an Fersen, die ich dir gerne vorstellen wollte, ist die Strong Heel. Ich weiß gar nicht, wie die auf Deutsch heißt. Du kannst dich vielleicht erinnern, das hatten wir schon bei diversen Sock Madness Socken. Das sind diese Fersenformen, bei denen du den Spickel nicht erst am Fuß strickst, sondern indem du einfach den Spickel am Bein strickst. Und zwar strickst du ein Bündchen, dann strickst du ein kurzes Teil vom Bein und beginnst dann schon damit, Maschen für die Ferse zuzunehmen. Und diese Maschen werden dann anschließend, wenn du die volle Anzahl erreicht hast, diese Maschen werden unterm Fuß in einer Fersenrundung wieder abgenommen. Auch das führt dazu, dass du keine Maschen aus einer Fersenwand aufnehmen musst. Ist allerdings tatsächlich eine Fersenart, die hier nicht so weit verbreitet ist, wenn ich das richtig habe. Ich habe sie jedenfalls hier noch nicht so, also hier in Anführungszeichen in Deutschland, noch nicht so oft gesehen. Wie bereits gesagt, bei der Sock Madness hatten wir das schon öfter. Und diese Strong Heel ist für mich auch zum Beispiel besonders interessant, weil die natürlich nochmal ganz andere Designelemente für Strickdesigns bietet, weil ich keine Unterbrechung des Musters durch diese Fersenwand habe. Ich habe heute noch nicht einmal Heel Flap gesagt und nach dem Wort Fersenwand gesucht. Das passiert mir ja sonst alle Nase lang. Ein Nachteil von der Strong Heel ist allerdings meiner Meinung nach, ich habe immer das Gefühl, dass diese Socken sich unendlich ziehen, weil du die Zunahmen schon am Bein arbeitest und da schon auf ungefähr 100, 110 Maschen hochgehst und eigentlich das Gefühl hast, dass das Bein überhaupt nicht aufhört. Es hat allerdings den Vorteil, wenn du dann die Fersenrundung gestrickt hast, dass der Socken quasi fertig ist, weil der Fuß nämlich auch schon halb fertig ist. Du hast relativ lange, relativ viele Maschen auf den Nadeln. Das mögen manche, die mit Nadelspiel stricken, nicht so besonders gerne. Deswegen stricke ich gerade dann, wenn es Strong Heel vorkommt, das wirklich gerne mit einer Rundnadel, also mit Magic Loop. Aber das sind schon so in meinen Augen die einzigen großen Nachteile von der Strong Heel. Die finde ich persönlich auch wirklich, wirklich spannend und schön. Dann gibt es noch die sogenannten Bananensocken oder Spiralsocken oder wie auch immer Socken. Auf die wollte ich der Vollständigkeit halber nochmal kurz eingehen. Das ist nämlich eigentlich nichts anderes, als dass ich keine Ferse stricke. Ich stricke also einfach rechts in der Runde, in der Runde, in der Runde, in der Runde, mache irgendwann vorne die Spitze zu und erkläre die Socke für fertig. Das hat in meinen Augen Vorteile und auch Nachteile. Vorteil ist klar, ich muss mir keine Gedanken darum machen, wo ich die Ferse mache. Das ist aber auch gleichzeitig mein Nachteil, denn die Socke sitzt wahrscheinlich nicht. Also ich habe so eine Socke noch nie gestrickt, aber die war eine Zeit lang echt mal sehr modern. Es gibt da ein Buch über Spiralsocken. Die Theorie dahinter besagt, dass ich die jedes Mal quasi anders anziehen würde und dass demzufolge das Material auch nicht ausleiert und keine Ferse da reinkommt. Es ist wohl auch tatsächlich so, dass damals als für, ich weiß nicht, ob den Ersten oder den Zweiten Weltkrieg, einen von beiden auf jeden Fall, dazu aufgerufen wurde, Socken für die Soldaten zu stricken, das auch so gestrickt wurde, weil die passen dann ja nun quasi jedem. Und ich glaube, damals waren die auch froh, wenn sie überhaupt Socken hatten. Wenn die nicht so 110%ig passten, war das eher nebensächlich. Aber ich finde tatsächlich, heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, die Socken anzupassen, dass diese Spiralsocken meiner Meinung nach keine Daseinsberechtigung haben. Aber ich wollte sie der Vollständigkeit erwähnen, denn der nächste Schritt ist der, dass man eine Spiralsocke strickt. Also ein Bündchen, einen Schlauch, vorne Spitze dran und das Ganze dann mit einer nachträglichen Ferse bearbeitet. Die sogenannte Afterthought Heel. Das ist jetzt nun mal was, dem kann ich überhaupt nichts abgewinnen, denn da wird nachträglich eine Ferse eingestrickt und diese Ferse wird genauso gearbeitet wie die Spitze. Und wenn du mir jetzt vorhin mit meinen Ausführungen gut zugehört hast, dann wirst du auch bemerken, okay, wenn ich da eine Spitze einstricke, habe ich auch keinen Spickel und damit keine gute Passform. Und damit sind diese sogenannten Afterthought Heels nichts, was gut ist für Menschen mit einem hohen Spann. Das ist der eine Nachteil in meinen Augen. Der zweite Nachteil ist tatsächlich, ich persönlich stricke schneller eine normale Ferse, als dass ich nachher das Gefriemel habe, dass ich da Maschen wieder aufschneiden, aufnehmen und wie auch immer machen soll. Dann habe ich bei meiner Recherche für diese Episode gelesen, dass manche auch sagen, ah, da kann man aber toll Sockenwollreste verbrauchen. Ja, kann ich, aber das kann ich mit einer Käppchenferse auch. Dann kann ich das Käppchen einfach in der Sockenwollrestfarbe in einer anderen oder das Bündchen oder die Spitze oder alle drei stricken und damit meine Sockenwollreste aufbrauchen. Auch dafür brauche ich mir den Driss einer Afterthought Heel nicht antun. Aber auch hier gilt natürlich, ich kann dir nur erzählen, was ich mache, wieso ich was mache und warum ich das für sinnvoll oder nicht sinnvoll halte. Und du darfst natürlich deine komplett eigene Meinung haben. Und wenn du auch noch andere Füße hast als ich, alles gut. Dann mach das so, wie du das möchtest. So, und der Vollständigkeit halber möchte ich noch auf die Fish Lips Kiss Heel eingehen. Das ist eine Anleitung vom Sock Therapist. Und zwar ist das eine Anleitung für eine Ferse, von der viele, viele, die sie kennen, mega begeistert sind. Die Anleitung gibt es bei Revelry, die kostet auch nicht viel. Ich glaube, die kostet keine 2 Euro. Ist allerdings halt nur eine Anleitung, wie man eine passende Ferse strickt. Ich habe diese Anleitung, aber ich habe mich noch nicht näher mit ihr auseinandergesetzt. Und deswegen kann ich dazu leider noch nicht so viel sagen. Ich müsste mir das wirklich mal in Ruhe zu Gemüte führen. Aber ich wollte es der Vollständigkeit halber erwähnt haben, weil das auch eine Sorte an Fersen war, die mir noch so eingefallen ist. Es gibt dann auch noch die Tomato-Ferse von Cat Bawdy. Von Cat Bawdy habe ich ja schon mal eine ganze Socken-Episode über Sockenarchitektur gemacht. Die habe ich jetzt aber auch nicht recherchiert und weil diese Episode hier jetzt schon echt verdammt lang ist, wir gehen hier schon echt auf die 40 Minuten, würde ich es jetzt einfach mal für dieses Mal dabei belassen. Stelle einfach mal die Frage in den Raum, kennst du noch andere Fersenformen? Und wenn ja, welche? Kannst du mir gerne einfach mal bei Instagram kommentieren, mir bei Revelry eine private Mitteilung schicken oder eine E-Mail. Denn dann könnte ich mir auch vorstellen, dass ich nochmal eine Episode mache über, ich sag mal in Anführungszeichen, exotischere Fersenformen. Also Tomate, Fischlipskiss und sowas. Oder auch so Sonderformen wie die Nicola Susan, also Frau Nicolor, die auch total interessante Sockenkonstruktionen in ihrem Repertoire hat. Wäre dann vielleicht für irgendwann demnächst mal eine Episode. So, und damit verabschiede ich dich jetzt in den Rest der Woche. Wir hören uns dann wie gewohnt am Sonntag in 14 Tagen wieder. Also ich glaube dann irgendwann Anfang Mai. Ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren von verschiedenen Fersenformen. Und wir hören uns dann demnächst. Bis dahin, alles Liebe. Tschüss.
Wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich, wenn du ihn weiterempfiehlst oder bewertest. Du kannst auch in meine Revelry-Gruppe kommen oder mir bei Facebook oder Instagram folgen. Finanziell unterstützt du den Podcast durch einen virtuellen Kaffee auf meiner Ko-fi-Page oder einen Einkauf im Lanafilia Wollshop. Alle Links dazu findest du in den Shownotes. Vielen Dank.